Bevor es losgeht, ein wichtiger Hinweis. Dieser Podcast ist keine Anlageberatung oder Empfehlung. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Diese stellen keinen Ersatz für eine professionelle und individuelle Beratung dar. Werteentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Wertentwicklung. Aktien fürs Leben. Der Vermögenspodcast von Kapital mit Petra Ahrens und Timo Pache.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Aktien fürs Leben, dem Vermögenspodcast von Kapital mit Timo Pache.
Und Petra Ahrens. Schönen guten Tag.
Hallo.
Timo, herzlichen Glückwunsch. Weißt du eigentlich, dass wir heute fast auf den Tag genau unser einjähriges Jubiläum feiern können? Und seit nunmehr einem Jahr machen wir diesen wöchentlichen Podcast und haben mittlerweile sage und schreibe mehr als 150 Unternehmen besprochen und unter die Lupe genommen und lagen mit unseren Einschätzungen meistens gar nicht mal so schlecht. Also daher meinen Glückwunsch zu diesem einjährigen Jubiläum. Ehrlich gesagt, ich hoffe an dieser Stelle nicht, dass wir irgendwann Silberhochzeit feiern werden.
Stimmt.
Aber lass uns das mal auf uns zukommen.
Also erstmal Glückwunsch zurück. Ne? Wir sind ja vor einem Jahr in dieser Besetzung hier gestartet und das war für uns beide irgendwie ein bisschen Neuland. Mhm. Aber es macht Spaß. Ich habe wahnsinnig viel gelernt in diesem Jahr.
Total.
Genau, du auch. Sag mal, gibt es eigentlich eine Aktie, von der du sagst, wow, die hatte ich nicht so auf dem Schirm? Im positiven Sinne.
Definitiv. Und da kommen wir direkt auch zu der Aktie zu sprechen, wo ich auch komplett falsch lag. Und das ist natürlich Nvidia. Wo ich vor einem Jahr irgendwie gesagt habe, also mein Gott, man muss sich den Chart angucken und der muss doch auf diesem Niveau einfach korrigieren und das macht er bis heute nicht. Also eine absolut positive Überraschung, mit der ich so gänzlich nicht gerechnet hätte.
Und im Negativen? Gab es für dich auch im Negativen eine Überraschung?
Im Negativen, ich habe mit Abschlägen und mit Korrekturen beim Bayer-Konzern gerechnet, aber dass das so lange und so vehement anhält, das hätte ich nicht gedacht. Und irgendwie ist hier immer noch nicht der Tiefpunkt gefunden. Das ging völlig an mir vorbei.
Ja, stimmt. Also die hätte ich auch noch genannt, die beiden. Und ich hätte noch Siemens Energy genannt. Und zwar in beiderlei Hinsicht. Ich glaube, wir hatten beide den Absturz von Siemens Energy im letzten Sommer nicht so richtig erwartet. Und was aber interessant ist, wir haben dann im Oktober noch mal kurz über diese Aktie gesprochen, als sie bei 6 oder 7 Euro stand und alle sich darüber echauffiert haben, dass jetzt der Staat da möglicherweise mit einem Hilfs- und Rettungspaket einsteigt. Wir haben damals gesagt, das ist jetzt ein bisschen übertrieben. Und lustigerweise, rat mal, wo die Aktie heute steht.
Wo ist sie? Ich habe sie gar nicht mehr auf dem Schirm.
Ich auch nicht. Ich hatte gestern noch mal nachgeguckt, bei fast 18 Euro. Also das finde ich auch schon wieder übertrieben, weil ich glaube, die Probleme bei Siemens Energy sind noch lange nicht behoben. Aber finde ich auch interessant. Hätte ich auch vor einem Jahr sicher nicht so erwartet, dieses Auf und Ab.
Wow, fast eine Verdreifachung, das ist irre. Ja.
Ja. Na gut, kommen wir zu den Aktien dieser Woche. Was haben wir im Gepäck, Petra? Willst du mal anfangen?
Ja, gerne. Wir werfen heute einen Blick auf den französischen Lebensmittel- und Getränkehersteller Danone, der seit Ausbruch des Ukraine-Krieges mit seinem Russland-Geschäft arge Probleme hat, dass er jetzt aber abstoßen wird. Und wir stellen uns mal die Frage, ob das Unternehmen zu seiner alten Stärke zurückkehren kann.
Und dann haben wir einen Klassiker der Aktienanlage, den amerikanischen Krankenversicherer United Health Group. Der hat allerdings in den letzten 4 Monaten seit Dezember deutlich verloren im Aktienkurs, nämlich fast 20%. Und wir fragen uns, ist es eine günstige Einstiegsgelegenheit?
Ja, und zu guter Letzt haben wir wieder eine Hörerempfehlung erhalten. Dankeschön dafür. Ein äußerst solides Unternehmen, das man sicherlich zu den Weltmarktführern zählen kann und das mir gänzlich unbekannt war. Aber der Blick auf Essar-Abloy aus Schweden hat sich in der Tat gelohnt und auch darauf gehen wir ein.
Aber wie immer an dieser Stelle, erst der Blick zurück auf die vergangene Woche. Und da sind 2 Sachen herausgestochen. Zum einen die schlechten Zahlen von Tesla. 387.000 ausgelieferte Elektroautos im ersten Quartal 2024. Das hatten die Analysten so nicht erwartet. Die Aktie ist nochmal ordentlich runtergegangen und liegt jetzt bei -30% seit Jahresanfang. Petra, wir können uns so ein bisschen zurücklehnen und sagen, ja, so ein bisschen hatten wir es erwartet, dass Tesla irgendwie wirklich jetzt so in der Welt der normalen Autokonzerne ankommt und nicht mehr durchsegelt als großer Tech-Konzern.
Ja, richtig, Timo. Zum einen hatten wir über die immer weiter schwindende Gewinnmarge gesprochen, bedingt natürlich durch diesen Rabattkampf, den Tesla mit der Konkurrenz, vor allen Dingen mit den Chinesen, hat. Und dann jetzt auch noch die Zahlen über die wirklich eingebrochenen Auslieferungen. Das überrascht stärker als erwartet. Nichtsdestotrotz finde ich, dass der Kurs immer noch auf einem relativ hohen Niveau steht und auch die Analystenmeinungen der letzten Tage recht gut verdaut hat, weil im Grunde genommen die Geier kreisen schon über dieser Aktie, und es gab zahlreiche Analysten aus wirklich namhaften Häusern wie JP Morgan und auch der Deutschen Bank. Auch ein Hedgefondsmanager hat das Kursziel ganz klar auf 115 US-Dollar, aktuell stehen wir bei 165, reduziert, wobei letzteren lassen wir mal weg, der wird wahrscheinlich auf irgendwelche fallenden Kurse spekulieren. Aber nichtsdestotrotz, ich finde, die Aktie ist noch hoch bewertet, und ich sehe momentan wenig Potenzial, dass erstens die Auslieferungen mehr werden könnten. Die Konkurrenz schläft nicht. Man sieht auch hier auf der deutschen Autobahn immer mehr BYD, also chinesische Konkurrenz. Die Margen werden nicht besser. Daher muss sich Elon Musk hier an der Stelle wirklich etwas einfallen lassen und liefern. Und das macht er gerade nicht.
Nee, im Gegenteil. Ne? Gerade Ende letzter Woche kam noch ganz zum Schluss am Freitagabend die exklusive Meldung der Nachrichtenagentur Reuters rein, dass Tesla die Pläne möglicherweise für seinen Tesla 2 oder dieses Model 2 beerdigen wird. Das war ja eigentlich im Januar erst von Elon Musk nochmal hochgezogen worden. Es sind ja ganz alte Pläne, einen günstigen Elektrowagen anzubieten für unter 30, möglicherweise um die 25.000 Dollar. Das wäre wirklich sehr, sehr günstig. Er wollte dafür ein neues Werk in Mexiko bauen. Das war im Grunde genommen die Nachricht im Januar. Und jetzt heißt es auf einmal, nee, wird alles nichts, lohnt sich nicht, geht nicht. Tesla beerdigt diese Pläne. Tesla selbst hat zu dieser Meldung nicht Stellung nehmen wollen. Mhm. Die sind natürlich konfrontiert worden, haben einen Kommentar abgelehnt. Das ist aber in der Regel schon irgendwie so ein Zeichen, da ist was im Busch, da ist was dran. Und wenn dieses Model 2 tatsächlich nicht kommt, dann wäre das ja im Grunde genommen nur der nächste Rückschlag für Tesla. Und
richtig.
Auch da hat die Aktie nochmal deutlich nach unten nachgegeben.
Und jetzt sind wir auch genau da, was du schon so ein bisschen prophezeit hast im Grunde genommen, dass dieses Unternehmen, was normalerweise ja ein Tech-Gigant ist, momentan wirklich auf die Automobilsparte reduziert wird. Und da liegt der Fokus drauf. Und deswegen bin ich mal gespannt, ob sich der Aktienkurs auf diesem Niveau weiterhin halten kann.
Tja, das andere große Thema, das auch die Märkte dann in der vergangenen Woche nochmal bewegt hat, wir haben ja schon ein bisschen drauf gewartet, auf die Korrektur, sind die Inflationszahlen. Die Inflationszahlen in den USA sind so lala, die Inflation ist da hartnäckig, die Wirtschaft brummt, 300.000 neue Arbeitsplätze, neue Jobs sind entstanden, alleine im März, das hatten die Volkswirte überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, die hatten mit 200.000 im Schnitt gerechnet. Also die Wirtschaft in den USA läuft wirklich auf Hochtouren. Mhm. Das ist nicht das Umfeld, wo man jetzt auch noch die Zinsen senkt. Das haben die Märkte verstanden. In Europa ist es ein bisschen anders, das Bild. Die Inflation ist deutlich zurückgegangen nochmal auf 2,2% in Deutschland. Hier könnte man tatsächlich jetzt auf der nächsten oder der übernächsten EZB-Ratssitzung mit einer Zinssenkung um die Ecke kommen. Aber die Märkte gucken natürlich vor allen Dingen auf die USA, mhm, und da sieht es überhaupt nicht nach einer Zinssenkung aus. Und prompt sind dann auch tatsächlich die Märkte mal Ende letzter Woche ein bisschen abgerauscht.
Ja, das war interessant. Also der DAX hat hier am stärksten reagiert und war dann auch mal zum Wochenschluss über 1% im Minus, reagierte halt auf die Zahlen. Ja, in Deutschland sieht es anders aus, 2,2. Gesamteuropäisch liegen wir bei 2,4. Ich glaube, die Volkswirte hatten mit ähnlichen Zahlen wie im Februar mit 2,6 gerechnet. Also der Weg, den Christine Lagarde hier einschlägt, der scheint zu funktionieren. Dennoch bin ich gespannt. Die nächste Zinssitzung wird nächste Woche in Frankfurt stattfinden oder diese Woche in Frankfurt. Da müssen wir mal schauen. Ich glaube nicht, dass es hier schon einen Schritt geben wird. Ich glaube eher, dass die EZB die Füße erneut stillhalten wird. Das muss man gucken. Aber in Amerika sieht es in der Tat wirklich ganz anders aus. Die Daten bestätigen, dass die Wirtschaft keine Anzeichen einer Verlangsamung zeigt und die Verbraucherausgaben auch in der nahen Zukunft stabil bleiben dürften. Das sind normalerweise gute Nachrichten, machen aber natürlich die Neigung der Fed, die Zinsen zu denken, unwahrscheinlicher. Und das finde ich halt so ein bisschen, das war skurril zu beobachten. Die Märkte oder die Kapitalmarktteilnehmer sind so fokussiert auf sinkende Zinsen, dass sie im Grunde genommen das wirklich Positive, nämlich die Wirtschaft funktioniert, außer Acht gelassen haben. Aber die Amerikaner haben eine andere Aktienkultur und haben Freitag natürlich reagiert, haben das gemerkt, als dann die Arbeitsmarktzahlen kamen und die auch noch sehr robust waren, haben dann die etwas tieferen Kurse direkt wieder zum Kauf genutzt und in Amerika hat man schon wieder im Plus geschlossen.
Was man noch so ein bisschen im Hinterkopf immer behalten muss, man will es nicht beschwören, überhaupt nicht, aber das ist die Lage im Nahen Osten. Und das zeigt sich nicht in den Aktienkursen, aber das zeigt sich zumindest im Ölpreis und im Goldpreis, glaube ich, ein bisschen. Beides Werte, die ja wirklich sehr stark steigen im Moment. Und ich glaube, da ist so ein bisschen Kriegsangst, Absicherung mit drin. Und wir wissen nicht, wie sich das weiterentwickelt zwischen Israel und dem Iran. Wir wissen nicht, wie es weitergeht zwischen den USA und dem Iran. Die Meldungen an diesem Wochenende sind ja, dass die USA mit einem baldigen Gegenschlag des Iran rechnen. Und ich glaube, das wird auch nochmal etwas sein, was die Märkte stark bewegen kann. Und zwar dann natürlich im negativen Sinne stark bewegen kann. Ich bin mir nicht sicher, wie viel davon jetzt schon in den Märkten drin ist. Wie gesagt, beim Öl und beim Gold glaube ich schon. Bei den Aktienmärkten noch nicht, aber das muss man immer noch im Hinterkopf behalten.
Das Ganze sehen.
Ja, unser erstes Unternehmen, Danone, der französische Joghurthersteller, für mich ein sehr, sehr wichtiges Unternehmen als Mensch, der in einer fünfköpfigen Familie, ich möchte nicht wissen, wie viel Geld ich in der Woche alleine bei Danone lasse. Allein deswegen sollte ich mir diese Aktie ganz schnell kaufen. Klar, Joghurt, Babynahrung, da sind wir Gott sei Dank raus. Käse produzieren die, Wasser, sehr viel Wasser, Evian und Volvic, das sind die beiden großen Wassermarken von Danone.
Aber aus dem Milupa-Zeitalter bist du doch mittlerweile raus,
ja,
oder?
Ja, genau, okay. Das sage ich ja, aus dem Milupa-Zeitalter. Aber dafür zum Beispiel, wo wir jetzt reinkommen, weil meine Töchter beide Vegetarierinnen sind, ist Alpro. Alpro ist sozusagen so ein nicht auf tierischer Milch basierender Joghurtersatz. Unglaublich teuer. So ein Becher Alpro-Joghurt kostet, glaube ich, so 2 Euro oder 2,60 Euro. Und davon geht auch einiges bei uns durch den Kühlschrank in der Woche. Und deswegen also Danone, ein spannendes Unternehmen, das allerdings, und jetzt wird es wirklich interessant, das seit einigen Jahren auch mit Problemen kämpft. Die Aktie befindet sich eigentlich seit 4-5 Jahren in so einem Seitwärtsgang. 2019 stand sie noch bei über 80 Euro, jetzt aktuell bei etwa 58 Euro. Was ist da los? Kannst du es uns erklären?
Ja, also zum einen hat man natürlich unglaublich hohe Ausgaben gehabt, um dieses Thema Nachhaltigkeit nach vorne zu treiben. Du hattest es eben angesprochen, diese pflanzlichen Milchalternativen, die hier angebracht worden sind und das nicht nur bei Joghurt und Desserts, sondern sie versuchen ja auch pflanzliche Burger und Fleischersatzprodukte entsprechend herzustellen. Ich glaube, das lag in Forschung, Entwicklung, hat das so ein bisschen die Marge gedrückt. Das hat man gesehen und zwar schon vor Ausbruch von Corona. Dann kam Corona hinzu. Dann haben die natürlich entsprechend ihre Probleme gehabt und dann wenig später, als der Kurs schon weit unten war, kam auch noch das Problem mit dem Ukraine-Angriffskrieg. Und da muss man halt bedenken, dass Danone ein großes Russland-Geschäft hat und es gab hier eine Verstaatlichung. Also da hat sich der russische Staat einfach mal die Unternehmen gegriffen und Danone hatte überhaupt keinen Zugriff mehr auf das Russland-Geschäft. Das hat natürlich hier entsprechend in den Kurs reingeschlagen und auch in die Entwicklung.
Das stimmt und man sieht es eben im Umsatz nicht so sehr, aber im Rückgang des Gewinns. Ne? Also der Umsatz 2019 lag bei 25 Milliarden, ist dann in der Pandemie erwartbar. Die Leute sind nicht so viel einkaufen gegangen, haben ihr Einkaufsverhalten umgestellt, ist ja ein bisschen zurückgekommen auf 23,6 Milliarden und ist dann im Zuge des Ukraine-Konflikts und der Inflation zwar gestiegen, die Absatzmengen sind aber zurückgegangen. Also man hat es offensichtlich zwar geschafft, über Preiserhöhungen den Umsatz zu halten beziehungsweise sogar noch zu steigern, aber insgesamt ist der Absatz zurückgegangen. Man ist inzwischen bei 27,6 Milliarden Umsatz wieder im vergangenen Jahr rausgekommen, aber der Gewinn ist massiv gesunken, ne? Von 2 Milliarden Euro 2019 auf nur noch 900 Millionen etwa im vergangenen Jahr, obwohl der Umsatz inzwischen fast 2,5 Milliarden Euro höher liegt. Da ist offensichtlich bei der Marge einiges rausgegangen. Du hast es gesagt, es gibt auch diese Russland-Abschreibungen auf das Geschäft dort. Mhm. Die sind relevant, aber ich glaube, dass das eigentliche Problem ist der Rückgang in der Marge. Und das ist eben das Interessante, ne? Was ich gelernt habe zum Beispiel in diesem Ukraine-Krieg, was mir vorher nicht klar war, wie energieintensiv Milchproduktion ist, ne? Weil diese Milch muss ja immer erhitzt werden, einmal kurz ultra hoch erhitzt, steht ja immer auf der Packung. Mhm. Und das bedeutet, die brauchen richtig viel Gas und Strom, um diese Milch einmal so hoch zu heizen, auf, ich weiß nicht, was da notwendig ist, aber auf diese Temperatur eben. Und das sieht man, glaube ich, auch in diesem Rückgang des Gewinns. Was glaubst du, kommt die Aktie da jetzt wieder zurück? Hat die jetzt so einen Bodensatz gefunden nach 4-5 Jahren in der Spanne zwischen 45 und 60 Euro oder geht das so weiter?
Ja, das kann man im Moment noch gar nicht so beurteilen, welcher von dir eben angesprochene Part welchen Anteil daran hat. Also im Moment ist es ja so, wir haben ja gesehen, im Sommer letzten Jahres wurde ja dann das Russlandgeschäft unter diese russische Staatsverwaltung gestellt. Und jetzt erst letzten Monat wurde dann bekannt vom Kreml, dass man das Russlandgeschäft halt nicht mehr weiterhin darunter stellt und es freigibt. Und dann gab auch am 25.03. Danone bekannt, dass voraussichtlich in den kommenden Wochen die Abspaltung dennoch des Russlandgeschäfts abgeschlossen wird. Also man wird es verkaufen und angeblich erhält Danone hier für 10 Milliarden Rubel, umgerechnet sind das circa 100 Millionen Euro. Also die machen den Kohl jetzt auch nicht fett. Aber das ist natürlich verständlich, dass diese Umstände nochmal erheblich zum Einbruch des Aktienkurses geführt haben. Und nun wird man sich halt auf die grundlegenden Zahlen und Fakten fokussieren. Die kommen übrigens erst am 18. April raus. Das erste Quartal dürfte für Danone gut gelaufen sein. Und die Analysten erwarten auch, dass die Umsätze trotz einer herausfordernden Vergleichsbasis gut innerhalb der ersten 3-5%igen Wachstumsprognose des Unternehmens liegen dürften. Das gilt es aber jetzt erstmal abzuwarten. Wie du eben schon gesagt hast, Umsatz konnte gesteigert werden, der Gewinn liegt noch weit unter 1 Milliarde zurück und da mussten Zahlen geliefert werden. Wenn ich mir den Kurs angucke, dann liegen wir da, wo wir im Vorfeld dieser ganzen Krisensituation gelegen haben. Also ist das Unternehmen momentan für mich relativ fair bewertet.
Genau, das ist wohl so. KGV lag historisch oft bei über 20, liegt aktuell bei knapp 17, also deutlich niedriger. Was mich überrascht hat, war, dass das Unternehmen die Dividende relativ hoch gehalten hat, trotz des sinkenden Gewinns bei 2,10 Euro aktuell, macht eine Rendite von 3,6%. Aber ich bin trotzdem so ein bisschen zurückhaltend. Also ob ich da jetzt einsteigen würde, weiß ich nicht. Mhm. Nur weil das eben offensichtlich ein ganz solider Dividendentitel ist. Also da.
Ja, richtig. Ich habe mir in dem Zusammenhang auch diesen ROSI angeguckt und man sieht, dass die wirklich viel Kapital einsetzen müssen und einen geringen Gewinn daraus ziehen. Der ROSI liegt gerade mal bei 8%. Den gilt es jetzt zu steigern. Das müssen wir erstmal abwarten, ob dieser Turnaround vom Unternehmen geschafft wird.
Wahre Größe.
Ja, United Health Group ist der größte Krankenversicherer und das zweitgrößte Gesundheitsunternehmen der Welt. Das war mir so nicht bewusst. Das Unternehmen bietet Millionen von US-Bürgern Zugang zu einer günstigen Gesundheitsversorgung, indem es regelmäßig Prämien von seinen Versicherten einnimmt und im Krankheitsfall entsprechende Behandlungskosten übernimmt. Das Unternehmen wurde gegründet 1977 und um das ganze Konstrukt zu verstehen, muss man sich die Branche selbst einmal in den USA angucken. Das amerikanische Gesundheitssystem ist eines der komplexesten Gesundheitssysteme der Welt. Es ist marktwirtschaftlich organisiert und wird nicht wie anderswo staatlich subventioniert. Und dadurch ist die Gesundheitsversorgung zwar auf der einen Seite sehr, sehr gut, jedoch auch teuer und ist ein Luxusgut, das sich nicht jeder leisten kann. Was das amerikanische System dann so komplex macht, ist eine zusätzliche Komponente im System, also anders als jetzt die reine Krankenversicherung. Dieses zukünftige oder dieses zusätzliche System sorgt dafür, dass die Gesundheitskosten für die Krankenversicherer enorm sinken. Und das nennt man den sogenannten Pharmacy Benefit Manager. Und durch diesen Benefit Manager werden die Kosten des Systems gesenkt. Der Pharmamarkt, das Unternehmen reduziert entsprechend Preise, indem man sich mit anderen Unternehmen unterhält und verhandelt. Dieser Markt wächst übrigens pro Jahr um 9% und der Krankenversichereranteil, den United Health hat, darin haben sie Marktführer, haben sie 14% und auch dieser Markt wächst pro Jahr um 6%. Also ein enormes Grundrauschen, was dieses Unternehmen im amerikanischen Markt hat, ein sehr stabiles Unternehmen.
Ich glaube, was man ja festhalten kann, also Gesundheitssysteme sind ja, glaube ich, überall wahnsinnig kompliziert, egal wie man es macht. Auch das deutsche Gesundheitssystem ist sehr kompliziert. Und da gibt es ja ähnliche Elemente. Es gibt ja auch hier Elemente der Verhandlungslösung zwischen Krankenversicherungen und Pharmaherstellern, so wie du das gerade beschrieben hast, in den USA eben auch. Das Interessante ist eben, dass es in den USA diese Grundversorgung, die wir hier ja so haben, die gibt es da mit Obamacare seit ein paar Jahren für bestimmte Bereiche auch, aber so flächendeckend wie in Deutschland gibt es sie eben nicht. Und United Health als privater Versicherungskonzern konzentriert sich natürlich sowieso schon auf die Crème de la Crème in den USA, weil das muss man sich auch als Versicherter erstmal leisten können, diese Prämien zu zahlen. Und das können eben ganz viele nicht. Du sagst es ja, 14% Marktanteil. Und damit ist man dann auch Marktführer in den USA.
Ja, insgesamt 130 Millionen Patienten, also Kunden, haben die in ihrer Datei.
Allerdings nicht nur in den USA, die sind ja auch noch in anderen Märkten, glaube ich, unterwegs. Aber ich will nur darauf hinaus, dass sie sozusagen mit ihrer Versicherungsklientel natürlich eine zahlungskräftige Kundschaft offensichtlich haben, die sich überhaupt leisten kann, eine Krankenversicherung zu haben. Viele Amerikaner können sich das ja gerade gar nicht leisten. Und das macht ja, das ist, glaube ich, schon so ein bisschen, also die Selektion, die da stattfindet in diesem System, ist ein Teil des Geschäftserfolgs wiederum von einem Versicherer wie United Health, weil sie offensichtlich in der Lage sind, Prämien zu kassieren und Preise zu verhandeln, die in diesem System für sie funktionieren. Man sieht das ja, also sie machen 370 Milliarden US-Dollar Umsatz und dabei 23 Milliarden Gewinn. Also das ist schon irgendwie ein ganz, ganz ordentliches Geschäft, was die machen.
Das ist eine super Marge, ja. Und das einzige Problem, was man hier vielleicht momentan wirklich aktuell hervorheben muss, ist, dass als größter US-Krankenversicherer natürlich United Health einen unglaublichen Datenschatz besitzt. Die haben Daten von über 130 Millionen Kunden. Was passiert? Sind sie natürlich im Fokus von irgendwelchen Cyberattacken und so auch zuletzt Mitte Februar gab es eine erhebliche Cyberattacke. Angeblich gibt es zwar hier keine unmittelbaren Auswirkungen, aber immerhin, es wurden, so munkelt man, 22 Millionen US-Dollar an eine Hackergruppe gezahlt, um an die dann verschlüsselten Daten wieder endlich heranzukommen. Bezahlt wurde der Betrag übrigens in 350 Bitcoins.
So wie das üblich ist, aber das ist ja eigentlich ein Betrag, den zahlt United Health aus der Portokasse, oder? Also das ist jetzt...
Ja, also der Betrag belastet das Unternehmen nicht wirklich. Der Kurs, ich glaube, die Meldung selbst hat den Kurs so ein bisschen mal zur Korrektur gezwungen, aber der Betrag ist, die Frage ist, was hier noch kommen wird, ne? Und die Frage ist auch, ob es wirklich keine unmittelbaren Auswirkungen gegeben hat. Aber der Kurs ist, ja.
Nee, ich meine, das ist mit diesen Daten, ist das ja immer so ein zweischneidiges Ding. Also klar, die sind ein Sicherheitsrisiko. Auf der anderen Seite verkaufen die diese Daten ja auch ganz aktiv. Und für die ist es ja ein richtiges Asset. Die machen ja mit ihren Daten Geschäft. Während das ja in Deutschland gerade mal, das fängt ja gerade erst so an, dass man versteht, Patientendaten können interessant und wichtig sein für Pharmaunternehmen, für die Gesundheitsinfrastruktur etc. pp. In den USA ist das gang und gäbe und als Marktführer ist das für die natürlich auch eine wunderbare Einnahmequelle, mit diesen Daten tatsächlich Geld zu verdienen.
Ja, richtig. Und man sieht es auch am Chart, der Aktienkurs hat enorm performt. Der hat eine ganz, ganz tolle Rendite hingelegt und hatten jetzt im Hoch, bevor dieser Hackerangriff bekannt wurde, lagen wir bei knapp 560 US-Dollar, also wirklich eine einzige Erfolgsgeschichte. Nichtsdestotrotz guckt man jetzt natürlich auf die nächsten Zahlen. Das Unternehmen selbst hat ein Gewinnwachstum für das kommende Quartal von 4,79% bekannt gegeben. Jährliches Umsatzwachstum soll bei 8,03 liegen. Da schauen die Analysten natürlich ganz genau hin. Sollten die Erwartungen nicht entsprechend sein, dann könnte es hier vielleicht mal eine kurzfristige Korrektur geben. Außerdem, was natürlich momentan so ein bisschen die Marktteilnehmer besorgt, ist, dass das US-Justizministerium Wettbewerbsuntersuchungen gegen United Health eingeleitet hat. Da muss man mal schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Rundherum aber natürlich ein Unternehmen, was dieses von mir immer so gern gehabte Grundrauschen hat. Und wenn all diese Komponenten vielleicht mal zu einer kurzfristigen Korrektur führen sollten, kann man sich das Unternehmen dann auch günstiger einkaufen.
Das ist ja sowieso jetzt im Grunde genommen die spannende Frage. Der Aktienkurs ist runtergekommen seit Dezember von ungefähr 550 Dollar auf jetzt 455 Dollar. Mhm. Ist das nicht jetzt eigentlich schon der Moment, um einzusteigen? Ich meine, das KGV mit 17 hat mich tatsächlich überrascht, wie günstig das ist. Das ist doch eigentlich ein sehr stabiles Geschäftsmodell, offensichtlich sehr rentabel. Klar, man hat immer so ein bisschen die politischen Unwägbarkeiten. Es ist Wahljahr. Man weiß nicht, was der Biden noch sagen wird zum Gesundheitssystem. Aber offensichtlich scheint das Geschäftsmodell von United Health ja ziemlich robust zu sein.
Ja, das ist die Frage liegt jetzt wirklich, wohin entwickelt sich der Kurs in den kommenden kurzen Wochen? Also wie fallen die tatsächlichen Zahlen des Unternehmens aus? Werden die Erwartungen der Analysten bestätigt? Gibt es hier vielleicht mal eine kurzfristig negative Überraschung? Biden wird sicherlich weiterhin daran Interesse haben, die Transparenz des Gesundheitssystems öffentlich zu stellen. Das könnte noch so ein bisschen natürlich für Kritik sorgen. Letztendlich, und wir haben es uns ja auch angeschaut, ist, als die Präsidentschaft von Donald Trump kam, die erste, wir gucken mal, ob die zweite kommt, ist der Kurs ja weiterhin nach oben geschnellt. Also daher mittel- und langfristig glaube ich weiter dahin, dass man beobachten muss, wo man einsteigen kann, weil die Kurve wird höchstwahrscheinlich bedingt durch diese einzigartige, solide Aufstellung im US-Markt wird weiterhin nach oben führen.
Nachgehört.
Und jetzt kommen wir zu unserem letzten Unternehmen und ich habe es schon ganz zu Anfang gesagt, das Unternehmen wurde uns von einem netten Hörer zugespielt und empfohlen und ich habe mir das daraufhin mal angeschaut, weil mir war es wirklich gänzlich unbekannt. Es handelt sich um Assa Abloy. Und nach Analyse muss ich einfach sagen, es ist wirklich ein wahrer Weltmarktführer und die Aktienkursentwicklung kann sich genauso gut sehen lassen. Assa Abloy ist ein schwedisches Unternehmen, das sich auf die Herstellung von Schließlösungen, also Schließanlagen und Sicherheitssystemen spezialisiert hat. Der Konzern gilt als einer der führenden Hersteller, agiert auf dem internationalen Markt und ist dort in allen größeren Regionen auch vertreten. Also in weiten Teilen Europas, in Amerika, Australien hat sich der Konzern als einer der Marktführer etabliert. Die Sicherheitssysteme des Unternehmens beinhalten Zutrittskontrollen, Identifizierung, Automatiktüren sowie Hotelsicherheit. Und das umfassende Angebot von Schließlösungen und Sicherheitssystemen wird durch ergänzende Serviceleistungen und Installationen, Kontrolle, Updates komplettiert. Das ist natürlich ein Modell, Timo, das hatten wir schon mal in der Vergangenheit bei einem, bei Kone war es, glaube ich, bei einem ja. Rolltreppen- und Aufzughersteller. Im Grunde genommen macht es diese Implementierung der Systeme, weil sie natürlich nicht nur, Assa Abloy ist nicht nur bei Privatkunden vorhanden, sondern auch gerade im gewerblichen Bereich. Also das bedeutet bei Krankenhäusern, bei Flughäfen installieren die ihre Schließanlagen. Und das ist ein immer wiederkehrendes Geschäft.
Genau. Ich glaube, das ist der entscheidende Unterschied schon. Du hast es gerade selbst gesagt. Die machen halt nicht nur das Türschloss bei dir oder mir. Das machen sie vielleicht auch. Das haben wir jetzt gar nicht noch gecheckt. Werden sie wahrscheinlich auch noch im Programm haben. Mhm. Aber das eigentliche Geschäft, was die doch groß machen, ist komplexe Sicherheits- und Schließsysteme für Bürogebäude, für kritische Infrastruktur wie Flughäfen. Und da kann man sich ja schon vorstellen, das ist nicht damit getan, dass man irgendwo einen Schlüssel in einen Schlosszylinder reinsteckt, sondern da geht es um Kartensysteme, um Fingerabdrucksysteme, um wirklich auch IT-seitig hoch aufgerüstete Systeme. Und das Lustige ist, also lustig zumindest für mich jetzt, bei meinem Humor, das ist ja so ein geschlossenes System im Grunde genommen. Wenn du da einmal drin steckst als Unternehmen, wenn du dich einmal auf diesen Anbieter festgelegt hast, dann gehst du da auch nicht so einfach wieder raus und sagst, ja nee, jetzt wechsle ich mal zu einem anderen Anbieter, weil der irgendwie 3,50 Mark günstiger ist. Sondern wenn du da einmal drin steckst, dann bleibst du da, dann nutzt du deren Serviceleistung, deren Wartungsleistung, und wenn die 3 Jahre später mit irgendeinem neuen Gimmick um die Ecke kommen, dann nimmst du auch den wieder mit, weil du weißt, das setzt auf die bestehenden Systeme, die schon etabliert sind. Also das ist schon, wenn du einmal bei diesem Unternehmen bist, dann wirst du da, glaube ich, relativ lange eingeloggt bleiben, sage ich mal, bevor du den Anbieter wechselst.
Ein schönes Wortspiel,
macht,
genau.
Ja,
ja, das macht sie
natürlich
aus.
Genau, das macht das Geschäft aus.
Das macht sie in der Tat aus, und da ruhen sie sich halt auch nicht aus. Also sie begnügen sich nicht auf der Basis ihrer Bestandskunden, sondern sie legen auch weiterhin sehr, sehr großen Wert auf Innovation, Forschung und auf Entwicklung. Und wie du eben schon gesagt hast, da kommen sie natürlich auch regelmäßig mit neuen gesteuerten Systemen und Serviceleistungen um die Ecke und verkaufen die dann auch wiederum mit neuen Produkten und Technologien an ihre Kunden. Das Unternehmen selbst, das hatten wir eben, glaube ich, gar nicht gesagt, hat den Hauptsitz in Stockholm in Schweden und ist seit 1994 an der Stockholmer Börse gelistet. Die haben sage und schreibe fast 50.000 Mitarbeiter in über 70 Ländern und daher wirklich ein führendes Unternehmen in dieser Branche. Also ein ganz toller Hinweis.
Also sind nicht ganz klein, das stimmt, machen 12 Milliarden Euro Umsatz umgerechnet, 140,6 Milliarden schwedische Kronen. Muss ich erstmal nochmal den Umrechnungskurs mir angucken. Es ist 1 zu 11,5 ungefähr, und da bleibt dann am Ende ein Gewinn von 1,1 Milliarden Euro. Das ist jetzt nicht, das sind nicht Gewinne wie bei Nvidia, das muss man sagen, aber es ist eben sehr, sehr, sehr stabil und sehr kontinuierlich. Und das Interessante ist, fand ich, wenn man sich den Kurs historisch ein bisschen anschaut, die Umsatz- und Gewinnentwicklung, dann habe ich den Eindruck, dieses Unternehmen wächst so langsam in seine ganz ordentliche Bewertung rein. Das Unternehmen ist relativ hoch bewertet, hat ein KGV aktuell von 22. Das war aber in den vergangenen Jahren schon deutlich höher. Und das kommt jetzt im Grunde genommen alles so ein bisschen zurück. Offensichtlich haben die Märkte sehr früh erkannt, dass das ein sehr rentables Geschäft sein wird, haben die Aktie und das Unternehmen sehr hoch bewertet, und jetzt liefert das Unternehmen tatsächlich auch das, was man sich davon immer erhofft hat.
Und das zeigt der Chart auch ganz eindeutig. Also ja, es ist Gott sei Dank halt kein Chart wie bei Nvidia, sondern es ist ein ganz kontinuierlich steigender Chart. Ich habe den gerade hier seit 2008 oder 2009 Finanzkrise, also im Grunde genommen vorliegen, da stand er im Tief bei 23 schwedischen Kronen, liegt aktuell fast auf Höchstkurs bei 305 schwedischen Kronen und hat nur wenige Ausreißer mal nach unten. Und wenn, also natürlich auch Corona oder auch zu Kriegsausbruch, das haben die sofort wieder reingeholt. Also daher wirklich ein Unternehmen in der Branche für Sicherheit und Zutrittskontrolle, absolut führend, starke Präsenz in vielen Ländern, dann bietet weiterhin eine breite und innovative Produktpalette und legt auch noch dann auf diese Erweiterung noch mal einen ganz, ganz großen Wert in Bezug auf Forschung und Entwicklung. Also mit so einer starken Innovationskraft und dem globalen Netzwerk finde ich das ein äußerst interessantes Unternehmen. Für mich wirklich ein Weltmarktführer. Ich werde den auf jeden Fall auf meine Watchlist aufsetzen. Ich kannte es vorher überhaupt nicht. Dankeschön an dieser Stelle an Herrn Müller, der uns das empfohlen hat. Super interessant. Kann ich nur jedem empfehlen, sich den Chart und diese Kennzahlen mal anzuschauen.
Wunderbar. Das war mal wieder eine Folge von Aktien fürs Leben, dem Vermögenspodcast von Kapital mit Timo Pache
und Petra Ahrens.
Es war sozusagen die Geburtstagsausgabe. Wir machen weiter. Wir sind auch nächste Woche wieder für Sie da und wünschen erstmal eine wunderschöne Restwoche und eine gute Zeit. Bis dann.
Genau, wir feiern jetzt erstmal. Bis nächste Woche. Tschüss.
Tschüss.
Aktien fürs Leben. Der Vermögenspodcast von Kapital mit Petra Ahrens und Timo Pache.